Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Jan Schlumberger und bevor wir uns dem eigentlichen Thema des heutigen Podcasts widmen, unserem Halbjahres-Rück- und Ausblick inklusive der Überprüfung unserer Anlagestrategie, möchte ich die Zeit nutzen und eine neue Stimme vorstellen. Für die nächsten Monate wird mein Kollege Ilja Schröter die Moderation dieses Podcasts übernehmen und euch als unseren Hörern und Hörerinnen die Entwicklung an den Kapitalmärkten, Konjunkturanalysen, Inhalte und Inhalte zur optimalen Vermögensallokation gemeinsam mit unserem Chefinvestmentstrategen Bernd Schimmer und seinem Team kommentieren und näher bringen. Ich werde mich zumindest bis zum Ende des Jahres von den Kapitalmärkten ein wenig verabschieden und mich auf die familiären Herausforderungen der Elternzeit konzentrieren. Ich würde diesen Moment gerne nutzen und einmal mich bei allen beteiligten Hörerinnen und Hörern bedanken. Und damit eigentlich schon genug der Vorrede. Ilja, wenn du magst, stell dich gleich gerne einmal kurz vor und dann soll es um das eigentliche Thema gehen, unseren Halbjahresausblick. Robuste Aufstellung mit mehr Europa. Und das mit unserem Chefinvestmentstrategen Bernd Schimmer. Ich begrüße euch beide ganz herzlich in diesem Podcast und übergebe fröhlich das Mikro an euch.
Vielen Dank, Jan, für die Einführung und vor allem vielen Dank für den bisherigen Podcast. Ein, zwei Sätze kurz vorab zu mir. Ich bin Anlagecoach hier bei der Hamburger Sparkasse, bin gelernter Bankkaufmann und habe darüber hinaus für viele Jahre freiberuflich für Banken und Versicherungen in der Vermögensbetreuung gearbeitet. Verfüge also über langjährige Erfahrung im direkten Austausch mit Kundinnen und Kunden. Bin weder Kapitalmarktexperte noch Ökonom und das muss ich auch gar nicht sein, denn dafür haben wir tolle Gäste hier bei uns aus den eigenen Reihen. Auch heute unseren Kapitalmarktstrategen. Was ich Ihnen sagen darf, ich bin durchdrängt von Neugier, voller Leidenschaft, was das Thema Kapitalmarkt betrifft. Und das soll es für den Moment auch zu mir gewesen sein. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die heutige Folge rein. Wir haben es eben schon gehört, was wäre ein besserer Start, als jetzt gleich gemeinsam mit Bernd Schimmer, unserem Kapitalmarktstrategen, über die aktuelle Lage an den Märkten zu sprechen. Herzlich willkommen, Bernd Schimmer.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ein lachendes und ein weinendes Auge natürlich. Weint, weil Jan Schlumberger, und das sei ihm gegönnt, sich jetzt der kindlichen Früherziehung widmet. So machen wir das heute als stolze Väter. Und ich freue mich natürlich, dass Ilja Schröter das jetzt übernimmt. Wunderbar. Ja, lass uns starten.
Herr Schimmer, die Überschrift des Halbjahresausblick 2025 und das wollen wir auch weitestgehend genauso machen. Bevor wir das machen, vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick auf das erste halbe Jahr. Was war, was bleibt? Also das erste Halbjahr 2025 war für die Kapitalmärkte turbulent. Ich glaube, das kann man anders überhaupt gar nicht sagen. Was waren denn aus Ihrer Sicht die auffälligsten Entwicklungen? Ja, und was hat Sie vielleicht auch persönlich überrascht?
Ich fange mal mit dem letzten an. Überrascht hat mich am Ende, wenn man sich nur einen Graphen anguckt, mit anderen Worten, schlichtweg die Performance, die Ergebniszahlen vom 1.1. bis zum 30.6., dass Aktienmärkte am Ende doch so positiv abgeschnitten haben. Das hat mich überrascht. Was mich noch mehr überrascht hat, ich sage das mal sehr flapsig, dass insbesondere unser heimischer Aktienmarkt, der DAX, so gut aus dem Quark gekommen ist. Das hätte ich nicht erwartet. Also da muss es sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren im Hinblick möglicherweise auch auf ein neues Europa, auf eine Neuausrichtung unserer Inlandspolitik geben. Denn ansonsten muss man ja ehrlicherseits sagen, dass man mit 20% auch weltweit wirklich ganz, ganz oben an der Spitze steht. Das ist schon mal eine Auszeichnung. Und das war nicht immer so. Das hat mich überrascht. Was mich ein Stück weit nicht überrascht hat, am Ende aber doch schlimmer gekommen ist, als ich mir das gewünscht habe, sind die Äußerungen und auch die Taten des amerikanischen Präsidenten. Sicherlich steht da dieser sogenannte Freiheitstag, Liberation Day, ganz stark im Vordergrund. Ich kann das ökonomisch, ehrlich gesagt, nicht wirklich bewerten, was das soll. Also warum tut man das einem Land an, dass man dort diese Zölle in der Höhe einführt und warum tut man das auch der Weltwirtschaft an? Es ist ja nicht so, dass wir vor Kraft derzeit strotzen und dass wir nochmal irgendwie ein bisschen optimieren wollen. Nee, eigentlich wir bewegen uns auf sehr, sehr gemächlicher Fahrt davon und die Amerikaner haben sicherlich ein bisschen im positiven Sinne eine Ausnahmestellung gehabt. Da hat es ganz gut funktioniert, auch mit mit Milliarden von US-Dollar Subventionen. Aber das finde ich schon so ein bisschen erschütternd, dass ein Mann dann am Ende, ja, da steht auch eine Partei dahinter, aber am Ende dann anrichten kann. Und diese schnelle V-förmige Erholung hat mich auch überrascht, muss ich ganz deutlich sagen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir uns so schnell von diesen Tiefspunkten, da muss man ja auch sagen, der DAX hat im Tief 4000 Punkte verloren. Wenn man sich die heutigen Stände anguckt, dann glaubt man, da wäre gar nichts gewesen. Doch, da ist eine Menge gewesen.
Sie haben als Beispiel den Liberation Day angesprochen. Ich meine, das war der 2. April, wo Präsident Trump im Rosengarten sich hingestellt hat, um die Tafeln hochzuhalten. Sagen Sie, die Märkte zeigen sich ja jetzt im ersten Halbjahr und auch davor schon sehr robust gegenüber politischen Schocks. Was glauben Sie eigentlich, warum? Also warum scheinen Sie inzwischen so abgehärtet gegenüber verschiedensten Risiken zu sein?
Die Frage müssen Sie in anderen stellen. Ich weiß es auch nicht wirklich. Also man scheint das so ein bisschen auszublenden. Ich habe derzeit in vielen Punkten das Gefühl, dass man eigentlich nur die guten Dinge hören und sehen möchte. Und dass man die Dinge, die möglicherweise auch noch kommen, dass man die ausblendet oder so tut, als wenn sie nicht kommen würden. Wir sind ja noch im Bereich des Rückblicks, aber es ist ja nach wie vor so, dass wir auf jeden Fall, und das kann man ja fast als sicher annehmen, mit dieser Zollproblematik in der Zukunft schlechter dastehen werden, als wir das in der Gegenwart getan haben. Und es muss ja eine Verschlechterung geben und irgendjemand muss ja auch diese Zölle bezahlen. Präsident Trump tut ja immer so, als wenn das ein Land bezahlt. Dem ist ja nicht so. Also entweder, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es geht gegen die Unternehmensgewinne. Das wäre nicht gut für Aktien, weil dann fallen die Margen. Oder aber es zahlt der amerikanische Verbraucher. Wahrscheinlich werden die sich das teilen. Zahlt es aber der amerikanische Verbraucher, wird es am Ende ja in die Inflation gehen. Und wenn es in die Inflation geht, dann hat er damit etwas getan, was er ja gerade im Wahlkampf nicht versprochen hat. Er hat nämlich nicht gesagt, er will auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Preissteigerungsrate nach oben geht. Nee, er hat gesagt, er will für stabile Preise sorgen. Also dort macht er auch etwas, was er vorher so nicht gesagt hat oder was er auch seinen Wählerinnen und Wählern nicht versprochen hat. Also vor dem Hintergrund ist das schon ein Konvolut, was für mich nicht wirklich nachvollziehbar ist.
Wenn wir die Vergangenheit ruhen lassen und Sie haben das Thema Inflation gerade angesprochen, würde ich sagen, bewegen wir uns aktuell irgendwo zwischen Unsicherheit und Stabilität. So ein zentrales Thema bleibt die Inflation. Wie beurteilen Sie den aktuellen Stand im Euroraum, aber auch in den USA und welche Preisrisiken sehen Sie denn für den Rest des Jahres?
Also im Euroraum haben wir wirklich wieder das, was die EZB sich immer wünscht. Wir haben Stabilität und wir haben auch genau die Inflationsrate, die die Europäische Zentralbank sich vorgenommen hat. Wir stehen bei 2%. Und es ist vergleichsweise müßig, jetzt lange darüber zu reden, ob wir jetzt mal irgendwie auf 1,8% auf Monatsbasis abdriften oder ob wir auch mal wieder bei 2,3 sind. Letztendlich haben wir wieder diese Preisniveau, und ich betone Niveau, nicht Preis, sondern Preisniveaustabilität, die wir uns wünschen. Darauf hat die EZB ja auch schon reagiert. Sie hat ja deutlich und mehrmals die Zinsen gesenkt und ist jetzt zu Recht, glaube ich, auch auf diesem neutralen Zinsniveau. Also da passt alles, muss man ganz deutlich sagen. In den USA sieht es ein bisschen anders aus. Da ist ja Jerome Powell, der muss sich ja Verunglimpfungen fast tagtäglich anhören, dass er zu spät sei, dass er auch nicht der richtige Mann an der Spitze der Notenbank ist und dass man doch ihn selber, also Präsident Trump, dort einsetzen sollte, weil er mehr von Zinsen verstehen würde. All das glaube weder ich noch der Markt glaubt es. Er hat auch sehr harsch reagiert, der Markt, als Präsident Trump bei der vorzeitigen Entlassung von Jerome Powell gedroht hat. Und die Frage war ja nach der Inflation. Bei den Amerikanern ist das noch nicht ganz so klar. Die haben immer noch einen wirklich robusten Arbeitsmarkt. Das ist ja auch ein Ziel der amerikanischen Notenbankpolitik. Aber darüber hinaus haben sie eben halt noch Inflationsraten, die erhöht sind. Sie haben sich reduziert, aber gerade die Kerninflationsrate ist noch knapp unterhalb von 3%. Das ist nichts, wo man sagen kann, ich muss unbedingt runter mit den Zinsen. Also vor dem Hintergrund macht nach meiner Einschätzung, ich glaube auch nach der Einschätzung der Märkte, Jerome Powell alles richtig. indem er abwartet, was denn jetzt aus dieser Zollorgie wirklich entsteht. Wird es dort wirklich zu vehementen Erhöhungen kommen, muss das ja am Ende zu Inflation führen. Insofern sind ihm auch die Hände gebunden. Er kann eigentlich wirklich erst dann handeln und dieses in der Tat noch relativ hohe Zinsniveau, das ist so, die sind deutlich über neutral, die Amerikaner, dann senken, wenn er weiß, was von der Zollseite zu erwarten ist. Am Ende aller Tage, so oder so, werden auch die Amerikaner und wird auch Jerome Powell die Zinsen senken, aber er muss einmal die Katze aus dem Sack auch wirklich sehen. Er muss wissen, worauf er sich einlässt, und das kann er erst, wenn sämtliche Zölle irgendwie in Sack und Tüchern sind.
Sie haben die Zinswende in Europa angesprochen und auf die Zinsstagnation in den USA hingewiesen. Was bedeutet das konkret für Anlegerinnen und Anleger, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Was würden Sie ihnen diesbezüglich zurufen wollen?
Es ist ja so, dass wir ein Großteil unserer Zinsanlagen, und das ist ja eine ganz, ganz wichtige Anlageklasse, festverzinsliche Wertpapiere, das ist Elixier, das ist das Rückgrat für die meisten Kundinnen und Kunden. Also nicht für den Wertpapiersparer, der jetzt ein Vermögen für die Rente aufbaut, der sollte das in Aktien machen. Aber für denjenigen, der eben halt schon ein Vermögen hat, da sind eigentlich die Risikoprofile in aller Regel so, dass festverzinsliche Wertpapiere richtig sind und dass ein Großteil dann eben halt auch in Heimatwährung erfolgt, mit anderen Worten in Euro. In Euro ist es so, dass wir aufgrund der, und ich glaube, der richtigen Zinssenkung seitens der Notenbank nicht mehr so attraktive Zinssätze haben. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass möglicherweise die EZB auch noch einen weiteren Schritt nach unten macht. Ich glaube, dann sind sie auch unten angekommen. Mehr werden sie wohl nicht tun. Sie werden sich jetzt schon ein bisschen zögerlich verhalten, hatte auch Frau Schnabel heute gerade gesagt. Da muss eine Menge zukommen, so sagte sie, dass es zu weiteren Zinssenkungen kommt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben wieder eine normale Zinsstrukturkurve. Das heißt, es ist wird belohnt, wenn man längere Laufzeiten wählt. Und das ist, glaube ich, auch genau richtig. Ich würde in der Tat Laufzeiten zwischen 4 und 5 Jahren, das ist unsere präferierte Laufzeitenkombination, derzeit auswählen. Dort bekomme ich einen Zinsvorteil gegenüber kürzeren Laufzeiten. Und was für mich ja immer ganz wichtig ist, mein Hobby ist ja Asset Allocation. So, und Asset Allocation heißt ja, ich versuche diese Gesamtkomposition des Vermögens zu machen. Und da ist es für mich wichtig, dass ich das Ganze eben halt robust aufstelle. Und warum etwas längere Laufzeiten im Fall einer Krise? Und wenn sie dann nicht unbedingt seitens der Zinsen herrührt, ist es ja eben halt so, dass dann eben halt möglicherweise auch etwas unerwartet Zinsen nochmal fallen können. Und dann profitiert man eben halt auch gerade mit Anleihen, die mittlere oder längere Laufzeiten haben. Also, um eine lange Rede kurz zu machen, wir empfehlen, weil es am kurzen Ende nicht mehr so attraktiv ist, weil wir am ganz langen Ende, und da spreche ich dann deutlich über 10 Jahre, auch vielleicht so ein bisschen Kursveränderungen, auch im negativen Sinne, uns vorstellen können, wenn die Renditen mal wieder ein bisschen steigen sollten, empfehlen wir den mittleren Laufzeitenbereich, genau.
Europa rückt in Ihrer Analyse stärker in den Fokus. Sagen Sie, warum sehen Sie gerade jetzt eine Chance für europäische Kapitalmärkte?
Das wäre eine sehr, sehr lange Geschichte. Ich versuche es auch hier ein bisschen kurz zu machen. Wir sehen ja schon seit längerem, dass es im ganz, ganz starken Maße geopolitische Neuordnung derzeit gibt. Wir sehen, dass die Chinesen sich aufmunitionieren zur Weltmacht und sehen auch, dass sie sich mehr und mehr unabhängig machen wollen von den USA, und die Weltmachtvorherrschaft, die soll dann auch gerne in ihren Augen von ihnen selbst ausgehen, also von den Chinesen. Das finden die Amerikaner gar nicht so richtig gut, weil sie sind eben halt der Hegemon gewesen und sind auch die Weltmacht herrschende Einheit derzeit. Das geht eben halt alles von den USA aus, geht fast alles vom US-Dollar aus und. So, und genau in dieser Phase gibt es, glaube ich, für Europa eine riesige historische Chance, sich als dritten Wirtschaftsblock zu positionieren. Da sind wir derzeit relativ weit von entfernt. Das sind in großen Teilen auch hausgemachte Probleme. Vom Grundsatz her ist das durchaus so, dass wir die Möglichkeiten ja haben. Wir haben einen Binnenmarkt, den müssen wir nicht erst erfinden. Wir haben, was die Einwohneranzahl, können wir mithalten mit den Amerikanern. Was das Bruttoinlandsprodukt anbelangt, können wir mithalten mit den Amerikanern. Wir sind heterogen aufgestellt mit Vorzügen in den einzelnen Ländern. Also eigentlich eine fantastische Kombination. Und jetzt, genau an dieser Stelle, verspielen die Amerikaner mehr und mehr Vertrauen. Warum sie das wirklich tun, tun? Ich weiß es nicht. Aber mit diesem Präsidenten ist es halt einfach so, das Vertrauen in den amerikanischen Staat wird geringer, weil eben halt dort auch möglicherweise bewusst alte Ordnungen zerschlagen werden. Organisationsformen, die für Stabilität gesorgt haben, ob sie die UNO nehmen, ob sie den IWF nehmen, OECD nehmen und. Alles wird ein Stück weit boykottiert, es fließen keine Gelder mehr, es wird nicht die Dinge, die von diesen Organisationsformen ausgegangen sind, an Rahmen, der ja wichtig ist, um miteinander umzugehen. All das wird in Frage gestellt und in dieses Nirvana, in diese nicht mehr vorhandene Ordnung, da könnten die Europäer als verlässlicher Partner dort eben halt reinstoßen, bedarf eben halt ein paar eigene Anstrengung. Das ist so. Aber ich glaube, die historische Chance ist extrem groß und wenn das andere auch meinen, dann kommen natürlich entsprechend auch Kapitalzuflüsse in den Euro, in den europäischen Kapitalmarkt rein und dann profitieren wir davon. Und insofern ist das, glaube ich, eine wirklich gute Möglichkeit, sich zu positionieren. Wenn wir uns die Entwicklung an den großen Märkten, also Rentenmärkten, also für festverzinsliche Wertpapiere, aber eben halt auch Aktienmärkten angucken, dann ist nicht nur uns diese Geschichte aufgefallen. Die europäischen Märkte, allen voran der deutsche Markt, liegen eben halt deutlich vor den amerikanischen Markt. Also, da tut sich was.
Das heißt, wenn wir jetzt von der Gegenwart in die Zukunft wechseln, in Richtung Ausblick, wenn wir uns die Frage stellen, was wir im zweiten Halbjahr 2025 erwarten, ja, dann haben Sie eben schon skizziert, dann gucken wir, wenn ich das so sagen darf, ein Stück weit zumindest für den Moment kritisch auf die USA, eher ein bisschen positiver auch auf Europa. In dem Zusammenhang vielleicht nochmal eine Frage an Sie. Kann man das eigentlich irgendwie ausdrücken? Also wie wahrscheinlich ist eine Rezession in den USA? Oder wird sie vielleicht am Ende dann doch von der Fiskalpolitik oder vom Konsum abgefedert?
Ich glaube, dass die Rezessionswahrscheinlichkeit, und so sehen das auch Konsensumfragen, ich habe heute gerade, mag das Zufall sein, ich weiß es nicht, mal geguckt. Also der Konsens, der sieht eine Rezessionswahrscheinlichkeit für die USA derzeit zwischen 35% und 40%. Das ist deutlich überhöht, aber es ist eben halt auch noch nicht oberhalb von 50%. Ich würde mich dem mal anschließen. Vielleicht ist das auch die größte Gefahr für die Kapitalmärkte, dass die amerikanische Volkswirtschaft wirklich deutliche Schwächen zeigt. Weil, und das muss man nun auch mal der Ehrlichkeit halber sagen, wir kratzen hier oberhalb der Nulllinie. Ne? Also von uns, von den Europäern und insbesondere von den Deutschen wird auch in 2025 kein echter Wachstumsimpuls ausgehen. Die Chinesen haben ihre eigenen Probleme. Die wachsen immer noch irgendwie wahrscheinlich zwischen 4% und 5%. Das ist für ganz etablierte Länder wäre das enorm viel. Für die Chinesen ist das eher wenig. Aber die Amerikaner sind eigentlich so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Wenn die nicht zumindest mal stagnieren, viel mehr wird da auch nicht bei rüberkommen, dann wäre das kritisch. Da gibt es leider ein Risiko, aber auch eher taktisches Risiko einer möglichen Rezession. Klar ist auch, wenn wir in eine Rezession kommen, dann wird natürlich die amerikanische Notenbank eher früher als später mit Zinserleichterungen reagieren können. Das Zinsniveau in den USA derzeit vergleichsweise hoch ist. Wir sind zwischen 4,25 und 4,50 bei den kurzfristigen Leitzinsen, haben die natürlich echt noch Pulver. Ne? Das muss man ganz deutlich sagen, um dann eben halt dort auch Impulse auf die Konjunktur, auf die Volkswirtschaft in Gänze durch diesen Zinsimpuls auch wieder geben zu können. Also da gibt es irgendwie so eine gewisse Rückversicherung, das muss man schon so sagen, ja.
Sie haben ja jetzt viele Beobachtungen mit uns geteilt. Wenn wir auf die Anlagestrategie schauen, stellt sich ja schon für uns, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch für mich die Frage, was bedeutet das denn jetzt übersetzt? Also wie positioniere ich mich denn jetzt richtig? Und wenn ich jetzt den Halbjahresausblick nehme, dann sprechen Sie dort von einer robusten Aufstellung als Leitmotiv. Was bedeutet das konkret für die Portfoliostruktur?
Wir führen im Prinzip und nicht nur im Prinzip, sondern auch operativ umgesetzt das fort, womit wir zu Beginn des Jahres begonnen haben. Mut zur robusten Aufstellung nannten wir unser Leitmotiv für den Jahresstart und ich glaube, das war auch gut so. Und was kann man überhaupt erreichen, was kann man nicht erreichen? Auch eine klare Aussage, Extremrisiken in Form von schwarzen Schwänen wird man nicht versichern können, weil man weiß am Ende aller Tage nicht, wie der schwarze Schwan aussieht. Man kennt ihn ja eben halt nicht. Sonst wäre es kein schwarzer Schwan. Und der kann sich auf unterschiedlichste Art und Weise auch in unterschiedlichsten Anlageklassen festsetzen. Und das ist bei weitem nicht so, dass unbedingt immer der Aktienmarkt der Betroffene ist. Nee, das können auch andere Anlageklassen sein. Das kann auch der Rentenmarkt sein oder das kann sonst was sein. Das können die Immobilien sein, haben wir alles schon gehabt und wird es auch immer wieder geben. Will damit sagen, robuste Aufstellung heißt, dass man in einem wirklich, wirklich unübersichtlichen Szenario, in einer unübersichtlichen Zeit, wo die Welt aus den Fugen ist, mit normalen Risiken sich so aufstellt, dass man gut abgefedert ist. Und das macht man eben in der Tat dadurch, dass man möglichst viele Anlageklassen hat und dass man diese Anlageklassen möglichst auch nicht so extrem übergewichtet. Will damit aber auch nochmal sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Aktien sparen. Also wer 20 oder 30 Jahre Zeit hat, da ist die rentierlichste Anlageklasse mit einer ganz großen Wahrscheinlichkeit immer noch die Aktienanlage und der sollte auch weitermachen. Für den machen wir diesen Podcast weniger, das muss man ehrlicherseits sagen, sondern wir machen ihn für denjenigen, der bereits ein Vermögen hat. Und da gilt es eben halt, diese Robustheit dadurch zu erreichen, dass man wirklich viele Anlageklassen berücksichtigt. Und auch nicht von vornherein sagt, ja, aber Aktien, das ist doch Spekulation oder das ist Risiko. Nee, es ist am Ende, ist das Eigenkapital. Das ist Firmenvermögen und das erwarten wir jetzt nicht. Aber bei einer großen Inflation, wenn sie denn kommen würde, dann wären wahrscheinlich Aktien keine schlechte Wahl. Ne? Also Robustheit steht ganz klar im Vordergrund und da machen wir so ein paar Akzentverschiebungen. Nochmal, ich glaube, auch wenn sich das alles sehr, sehr negativ Richtung USA angehört hat, die Amerikaner haben einen riesen Vorteil gegenüber den Europäern. Sie haben exzellente Unternehmen und diese Unternehmen sind gut geführt. Diese Unternehmen sind in Teilen monopolistisch unterwegs und sie prägen auch die Welt. Damit meine ich natürlich insbesondere die großen Technologiekonzerne aus den USA. Und die wird es morgen und übermorgen geben und die werden auch morgen und übermorgen die großen Trends umsetzen. Nun ist es aber so, dass wir, wenn wir zum Beispiel einen Weltaktienindex uns angucken, nach meiner Einschätzung vielleicht ein bisschen übertrieben haben, was das Thema Marktkapitalisierung anbelangt. Ein großes amerikanisches Unternehmen, die produzieren Chips, was ja eigentlich erstmal gar nichts Besonderes ist. Die haben jetzt die 4 Billionen US-Dollar-Marke überschritten. Ist das gerechtfertigt? Das wissen wir nicht. So, also der Markt hat am Ende immer recht, aber es ist ganz, ganz viel wert und es ist auch wirklich viel Kapital, was da drin steckt. Das rührt daher, dass wir am Ende 70% in diesem Weltaktienindex aus den USA abgedeckt bekommen. Und da glauben wir, ist das vielleicht ein bisschen zu viel. Wir würden vor dem Hintergrund ein bisschen was aus Liquidität wohlgemerkt dann eher Richtung Europa shiften. Und möglicherweise sind 60% aufgrund der jetzigen Weltenlage und aufgrund der Dinge, die ich versucht habe zu beschreiben, wie die USA sich gerade positionieren, eine bessere Richtgröße als eben halt diese 70%. Also dieses Thema Rebalancing, so nennen wir das auf Neudeutsch, hört sich irgendwie ein bisschen blöd an, aber ist ja so, das könnte man ins Auge fassen. Da haben wir gute europäische Unternehmen, gute europäische Fonds, mit denen man das prima umsetzen kann. Also das wäre eine Möglichkeit. Um jetzt auch mal Butter bei die Fische zu geben.
Ich komme gleich nochmal auf die Portfoliostruktur zurück, würde nochmal ganz kurz auf die schwarzen Schwäne zurückkommen wollen und zitiere da nochmal Nassim Taleb, also für mein Dafürhalten. Sie haben ja mehr oder weniger gerade ja durch die Blume eine Buchempfehlung ausgesprochen, würde ich sagen, denn für mein Dafürhalten ist es ein Meisterwerk. Der schwarze Schwan heißt es und für alle, die vielleicht mit diesem Begriff bis heute noch nicht so viel Berührung hatten, darf ich kurz einen Absatz zitieren, in dem es einfach heißt, alle Schwäne sind weiß. Davon waren die Europäer bis ins 17. Jahrhundert überzeugt. Dann wurde Australien entdeckt. Dort gibt es schwarze Schwäne. Was keiner für möglich gehalten hatte, war auf einmal Realität. Wenn wir zurück zur Portfoliostruktur kommen, sagen Sie, welchen Stellenwert, wir haben ja auch über fallende Zinsen zumindest in Europa schon gesprochen oder gehört, welchen Stellenwert haben Anleihen aktuell? Also vor allem auch im Vergleich zu Aktien.
Wir versuchen uns, sonst könnten wir uns diese Aufnahmen auch schenken, wir versuchen uns wirklich neutral und dann eben halt auch sehr ehrlich und transparent zu positionieren. Wir glauben an Aktien nach wie vor, insbesondere langfristig. Wenn Sie mich heute nach der Bewertung von Aktien fragen würden, bin ich schon der Meinung, dass diese vergleichsweise hoch ist. Und wenn wir direkt abwägen zwischen festverzinslichen Wertpapieren und Aktien, würde das Pendel eher leicht ausschlagen Richtung festverzinsliche Wertpapiere. Das heißt, bei festverzinslichen Wertpapieren habe ich zumindest mal Stand heute eine positive Realverzinsung. Und insbesondere im Bereich der Unternehmensanleihen bekomme ich nochmal einen Schnaps obendrauf. Liege dann irgendwie mit dem großen Daumen so um die 3%. Das mag dem einen oder anderen an Rendite zu wenig sein. Ja, der kann dann mehr Aktien machen. Aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Fundament. Und natürlich spielen dann eben halt diese festverzinslichen Wertpapiere eine große Rolle. Aufgrund der Geschehnisse rund um die neue amerikanische Ausrichtung in der Politik würden wir den Dollar eher ein Stück weit meiden. Und Sie hatten gefragt nach festverzinslichen Wertpapieren. Mit einer Beimischung kann man vielleicht drüber nachdenken, Beimischung wohlgemerkt, auch etwas außerhalb des Euros zu machen, aber nicht unbedingt im amerikanischen Dollar. So, und so würde ich mich aufstellen. Laufzeitenstruktur hatte ich schon gesagt. Ja. Und dann kommt am Ende, kommt es drauf an, was für ein Risikoprofil ich habe. Und das kenne ich nicht. Und das, da kann ich jetzt hier auch nicht sagen, ob 20, 30, 40 oder 80% festverzinsliche Wertpapiere die richtige Größenordnung sind.
Wenn wir auch nochmal auf einen weiteren Teil in der Portfoliostruktur schauen, dann müssen wir können nicht anders, auch nochmal das Thema Gold zumindest ansprechen. Gold konnte zuletzt glänzen, Gold konnte aber auch in den letzten Jahren, würde ich sagen, glänzen und ja, steht sowieso, würde ich sagen, in der Wahrnehmung sehr positiv, insbesondere in Deutschland, da. Die Frage ist, wird es seiner Rolle als sicherer Hafen denn auch in der zweiten Jahreshälfte gerecht werden?
Das wissen wir nicht. Was wissen wir? Wir wissen erstens, aber das muss man auch so ein bisschen in Klammern schreiben, glaube ich, dass wir ein positives Kursziel haben. Also wir erwarten weitere Kurssteigerungen beim Thema Gold gemessen in US-Dollar. Das ist das eine. Wir wissen auch, dass dieses große Thema der De-Dollarisierung, also dass man insbesondere im Bereich der Währungsreserven bei den großen Notenbanken versucht, den Dollar durch andere Anlagen zu ersetzen, dass dieses Thema insbesondere von den Ländern des sogenannten globalen Südens anhalten wird. Also die Inder, die Chinesen und alle, wie sie da sind, versuchen eigentlich tendenziell weniger US-Dollar zu haben, aber irgendwas müssen sie machen, also nehmen sie Gold. Vor dem Hintergrund ist auch morgen und übermorgen davon auszugehen, dass die Notenbankkäufe anhalten werden und somit den Preis stabilisieren. Das ist erstmal alles positiv. So, nun mache ich dieses Börsengeschäft auch schon 2-3 Tage länger und ich weiß auch, dass Trends zwar manchmal länger anhalten, als man das vorher geglaubt hat, aber irgendwann werden sie eben halt doch abgemildert oder kippen mal. Insofern gibt es jetzt nochmal einen Hinweis von meiner Seite. Ich glaube, aufgrund der exorbitant und das besser als wir erwartet haben, Kursentwicklung von Gold, müsste man sich mal die Goldquote angucken. Und wenn diese möglicherweise so weit nach oben geschnellt ist, einfach aufgrund der Kursentwicklung, dass sie vielleicht ein bisschen zu hoch ist, kann man auch mal drüber nachdenken, mal erste Gewinne mitzunehmen. Das heißt nicht, dass ich gegen Gold bin oder dass wir kein positiver Goldinvestor mehr sind. Will damit nur sagen, und das muss auch unsere Aufgabe sein, immer mal wieder zu überprüfen, wie viel ich von einer Anlageklasse derzeit habe und ob ich mich da vielleicht entfernt habe von einem Anteil, der eigentlich besser zu mir passt. Denn eins muss man auch sagen, Gold ist nicht wirklich produktiv. Unternehmen sind produktiv, die kaufe ich in Form von Aktien. Kredite in Form von Unternehmensanleihen, aber auch in Form von Staatskrediten haben auch eine gewisse Produktivität, weil mit den Krediten wiederum Investitionen passieren können oder jetzt unser großes Infrastrukturprogramm. Hoffen wir mal, dass das investiv genutzt wird. Auch das hilft der Volkswirtschaft. Gold kann erstmal gar nichts. So, also vor dem Hintergrund kommt es da so ein bisschen auf das richtige Maß drauf an und möglicherweise haben wir einfach aufgrund der Kursentwicklung dort Stände erreicht, wo man auch mal ein bisschen was abschöpfen kann.
Wir sind fortgeschritten in der Zeit. Geben Sie mir die Möglichkeit, trotzdem nochmal 2 Fragen zu stellen. Noch einmal würde ich auf die schwarzen Schwäne zu sprechen kommen. Sagen Sie nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch für mich, wie kann ich mich denn jetzt gegen das Unerwartete vorbereiten? Oder aber ist es vielleicht so, dass das überhaupt nicht möglich ist?
Letzteres ist, glaube ich, der Fall. Man kann sich nicht darauf vorbereiten, weil Sie nicht wissen, aus welcher Richtung dieser schwarze Schwan kommt. Und dann könnte man ja sagen, na gut, was mache ich dann? Das Falscheste ist, glaube ich, zu sagen, da mache ich gar nichts. Also mit anderen Worten, ich halte Bargeld oder Liquidität, weil auch da, muss man ehrlicherseits sagen, kann es einen schwarzen Schwan geben, den wir heute nicht kennen, der genau gegen diese Anlageform dann gegen ankämpft und dort dann nichts Gutes vollbringt. Das ist ja eine halbe Antwort. Die andere Antwort ist halt die, wenn man dauerhaft auf Rendite verzichtet, wird das Vermögen halt zielsicher immer kleiner, weil wir haben halt eine Inflation, die zwar derzeit im Schach ist, aber eben halt auch noch 2% beträgt. Und kann sich ja jeder ausrechnen, wenn man das 10 Jahre macht und wir haben noch ein bisschen Zinseffekt dabei und möglicherweise steigt die Inflation auch nochmal, dann geht das ganz schnell und ist ein Drittel weg. Ne? Und damit ist einem nicht wirklich geholfen. Und das sind die beiden Teile, die beiden Antwortteile, genau.
Dann kommen wir jetzt gleich zur abschließenden Frage. Ich würde sagen, nochmal ein kurzer Werbeblock. Wer also unsere ganze Ausführung vom Halbjahresausblick 2025, also auf die zweite Jahreshälfte, sich anschauen möchte, das ist seit heute möglich. Es ist sozusagen im übertragenen Sinne wirklich noch druckwarm. Gehen Sie sehr gerne zum Beispiel auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Dort finden Sie den Halbjahresausblick, aber auch viele andere spannende Informationen. Und die letzte Frage an Sie, Herr Schimmer, für heute. Ja, was bleibt denn jetzt wichtig? Also, was sollten unsere Hörerinnen und Hörer aus dieser Folge heute unbedingt mitnehmen?
Sprechen hilft. Und das mache ich jetzt ein bisschen egoistisch klingen, aber ich kann die persönlichen Umstände hier nicht werten und wichten. Und damit meine ich in der Tat, das mache ich jetzt ein bisschen einfach klingen, aber nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen die Haspa bietet und nutzen Sie den Kontakt zu Ihrer Beraterin oder zu Ihrem Berater und quälen Sie die auch gerne ein bisschen. Und diese Themen, die wir heute in Teilen benannt haben, wir haben noch weitere Themen, penetrieren Sie die und gucken Sie, ob Sie dort dementsprechend sagen, ja, das ist etwas, das verstehe ich und da möchte ich gerne mit meinem Portfolio, mit meiner Vermögensstruktur mich dementsprechend dafür oder dagegen aufstellen. Und dann wird da ein Schuh draus und stellen Sie Fragen, weil das alte Sprichwort, nur das, was man versteht, sollte man auch tun. So, das ist vielleicht die Quintessenz. Die ist sehr, sehr allgemein gehalten, weil ich finde das jetzt nicht so zielführend zu sagen, ach so, achten Sie unbedingt auf die Fremdwährungsposition oder machen Sie unbedingt das. Man kann das nicht sagen. Man muss sich die Situation, die persönliche Situation angucken und man muss sich die jetzige Struktur angucken. Und nur dann kann man, glaube ich, gute Erkenntnisse finden.
Vielen Dank, Herr Schimmer. Vielen Dank, Jan, an dich, für dich und deine Familie. Jetzt eine schöne Elternzeit. Herr Schimmer, ich habe es eben schon gesagt, großen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte für mich, wenn ich für mich spreche, wirklich noch weitermachen können. Aber ich glaube, wir werden das Format Podcast deutlich überstrapazieren. Und wenn ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt wirklich in Sachen Geldanlage nochmal was mitgeben darf, bleiben Sie neugierig, prüfen Sie verschiedene Möglichkeiten und setzen Sie wirklich nicht alles auf eine Karte, egal wie sie aussieht. Bis demnächst wieder. Tschüss.
Bis demnächst, auch von meiner Seite. Tschüss.